Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Stefanoske. Heute, vor 249 Jahren, da wurde Ludwig van Beethoven getauft. Man nimmt an, dass er am selben Tag oder am Tag davor geboren wurde. Und nicht nur in seiner Geburtsstadt Bonn wird das zum Anlass genommen, mit einem Jubiläumsjahr in den 250. Geburtstag des Komponisten quasi hineinzufeiern. Dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir heute von der Wiederentdeckung eines Stücks von Ödön von Horváth in New York. In Berlin ist den Landschafts- und Stadtserien der Fotokünstlerin Beate Gütschow eine Ausstellung gewidmet. Und wir wollen uns heute, eine Woche vor Heiligabend, also anlässlich der Weihnachtspost, mit der zunehmend vergessenen Kulturtechnik des Briefeschreibens beschäftigen. Bütpfen 2020. Diese Abkürzung ohne die uncoolen Vokale, die wird man demnächst bestimmt noch öfter hören. So heißt nämlich das Projekt zum Beethoven-Geburtstag vom Bund, dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Bonn. Schon am vergangenen Wochenende haben im Rahmen dieses Projekts deutschlandweit Hauskonzerte stattgefunden. In der Bundeskunsthalle gibt es eine neue Ausstellung, wir haben berichtet. Und gestern Abend, da wurde das Jubiläumsjahr dann offiziell eröffnet mit einem Festakt und einem Konzert. Mein Kollege Michael Struck-Schlohn war bei der Eröffnung dabei. Und zwar hat das Ganze in der Bonner Oper stattgefunden, nicht in der Beethovenhalle. Das hatte man sich ja ursprünglich sicher anders vorgestellt, oder?
Ja, ich denke schon. Man hat sich auch vorgestellt, das Offenbachjahr in der Kölner Oper am Offenbachplatz zu feiern und dann natürlich das Beethovenjahr in der Beethovenhalle in Bonn. Dazu ist es leider aufgrund öffentlicher Bauverzögerungen nicht gekommen. Der Bonner Stadtdirektor Wolfgang Fuchs hat auch schon darauf geantwortet, auf die Frage, ob es 2027 zum 200. Todestag vielleicht von Beethoven das eröffnet wird, hat er geantwortet, ich garantiere für nichts mehr. Also die Beethovenhalle fällt leider für dieses wichtige Jubiläumsjahr flach. Da muss man sich andere Orte suchen, zum Beispiel die Oper.
Ein Festakt, der besteht ja aus Musik und aus Festreden. Wurde denn da gestern Abend auch was Substanzielles zu Beethoven gesagt?
Zum ersten Mal ging es darum, wem überhaupt Beethoven gehört. Und da hat natürlich der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan, für den war der Fall klar, Beethoven ist ein Bonner. Und Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat in seinem Grußwort dann eher auf die politische Bedeutung von Beethoven abgehoben. Und das fand ich viel interessanter. Warum singen die Leute im Libanon, die Protestler, plötzlich die Ode an die Freude? Also diese internationale Wirkung ist doch wirklich erstaunlich bei Beethoven. Da hätte man anknüpfen können. Und das hätte man sich auch von Monika Grütters, der Kulturstaatsministerin, gewünscht in ihrer Festrede. Da hat sich aber um die wirklichen Probleme hat sie sich so herum geschifft. Also sie war natürlich stolz darauf, dass der Bund 27 Millionen für dieses Jubiläumsjahr gibt. Aber was hat sie eigentlich über Beethoven gesagt?
Holen wir ihn vom Denkmalsockel herunter hinein in unser Leben und in unser Zusammenleben. Mit seiner Weltverbesserungsleidenschaft und seinem Humanisierungsanspruch, mit seinem Traum, dass es nur Menschen geben wird, liegt uns Beethoven im wahrsten Sinne des Wortes und im besten Sinne bis heute in den Ohren.
Ja, also echte Feiertagsworte, die man allerdings schon mehrfach gehört hat. Übrigens auch von den Regimes, die sie kritisiert hat, natürlich, dass sie Beethoven missbraucht habe. Insgesamt fand ich diese Rede eine ziemliche Enttäuschung eigentlich. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, wirklich ins Eingemachte zu gehen. Wie kann man diesem Beethoven, der war ein Rebell und das war ein Anti, manchmal auch ein asozialer Mensch eigentlich. Mhm. Wie kann man den heute in unsere Gesellschaft eigentlich integrieren und als Vorbild nehmen, wenn er nicht einfach nur ein kommerzielles Vorbild ist?
Dann kommen wir mal zur Musik. Die stammte natürlich von Ludwig van Beethoven. Dabei wurde aber auch manches ein bisschen neu arrangiert und verfremdet. War das denn insgesamt ein würdiger musikalischer Auftakt des Beethoven-Jahres?
Also das ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig jetzt verfremdet. Was macht man mit Beethoven? Maurizio Kagel hat ihn auch mal verfremdet. Man kann ihn elektronisch verfremden. Nein, der britische Musikkritiker und Komponist Paul Griffith, der hat Beethoven Musik genommen und zwar seine politische politischen Kantaten. Es gab vom jungen Beethoven so Huldigungsadressen an die neuen Könige, Kaiser vor allem in Deutschland und im Deutschen Reich. Und die hat er genommen und neu textiert. Diese Texte allerdings, damit konnte ich nicht besonders viel anfangen. Da ging es eigentlich nur darum, Beethoven die Elemente aufzudrücken, jetzt die heute eigentlich aktuell sind. Also es war die Rede vom Klima, es war die Rede von Migranten, in diesem Fall von, es gibt ja von ihm ein Stück, die Ruinen von Athen, also Migranten aus Griechenland nach Deutschland. Mhm. Es war die Rede von Mobiltelefonen und alles wurde verbunden zwischendurch durch Texte, die Matthias Brandt als Sprecher gesprochen hat.
O Freunde, nicht diese Töne. Zum ersten Mal in der Musikgeschichte sagt ein Komponist Nein zu seiner eigenen Musik. Nicht das. Gibt er uns diese Freiheit denn auch? Nein, noch nicht das.
Ja, so Matthias Brandt hat dann als Sprecher immer wieder das Ganze durchbrochen, die Feiertagslaune. Insgesamt aber eine bedeutungsschwangere, aber doch ein bisschen dünnbrettgebohrte Sache.
Gibt es jetzt sonst noch ein Highlight der Stadt Bonn, was jetzt zu erwähnen wäre?
Ja, es gibt auch viele Highlights. Ich weiß nicht, ob der Marathon dazugehört mit dem Beethoven-Orchester, der durch die Gegend führt. Aber vor allem die Neugestaltung des Beethoven-Hauses in Bonn. Das dürfte ein Highlight sein. Also da hat man ganz viel geändert und auch ganz viele neue Blicke auf Beethoven geworfen. Aber das wäre eigentlich einen eigenen Beitrag wert hier im Deutschlandfunk.
Ja, es wird dazu auch noch was geben heute Abend in der Musikszene mit einem Rundgang durch das sanierte Beethovenhaus, auch einem Blick in das mögliche Geburtszimmer um 22.05 Uhr im Deutschlandfunk. Vielen Dank, Michael Struck-Schlohn. Die Deutsche Post hat zum Beethoven-Jubiläum eine Sonderbriefmarke aufgelegt. Apropos Post. Heute hat sie angekündigt, dass das Paketporto zum 1. Januar steigen wird um durchschnittlich 3%. Das ist allerdings nichts im Vergleich zum Briefporto, das schon im Sommer um 10% erhöht wurde. Zur Begründung hieß es damals, es würden deutlich weniger Briefe verschickt. Die Vorweihnachtszeit ist ja traditionell noch eine Zeit der guten alten Briefe, der Weihnachtspost, die jetzt, eine Woche vor Heiligabend, auch so langsam auf den Weg müsste. In Zeiten von E-Mails und WhatsApp ist aber auch die Weihnachtspost weniger geworden. Oft bekommt man nur noch ein Foto mit einem Weihnachtsgruß auf Facebook oder einen auf dem Computer geschriebenen Rundbrief. Sandra Richter ist Leiterin des Literaturarchivs in Marbach und damit Herrin über zahllose Briefe von Schiller, Hölderlin, Tucholsky oder Kafka. Und ich habe sie vor dieser Sendung gefragt, ob wir dann das Briefeschreiben gerade verlernen.
Ich denke, die Zeit ist reif, die Briefkultur neu zu entdecken und neu zu beleben. Auf Twitter und andernorts sind wir die Kurzbotschaften gewöhnt und kultivieren sie. Aber gleichzeitig ist doch die Möglichkeit, einen etwa Füllfederhalter in die Hand zu nehmen und sich länger schriftlich auszudrücken, einmal etwas, was es erlaubt, auch das eigene Schreiben wieder neu ins Licht zu rücken. Und das wäre eigentlich schön, wenn wir dieses stärker täten.
Das heißt, wir sind auch einfach aus der Übung.
Ich denke, wir sind aus der Übung. Ich glaube nicht, dass man das Schreiben tatsächlich verlernen kann. Es ist einmal erlernt in der Schule, es ist als Praxis eingeübt. Und es kann natürlich nur sein, dass in unserer gegenwärtigen Umgebung mit der permanenten Überforderung durch die Flut von E-Mails, die täglich auf einen einprasselt, im Berufsalltag tatsächlich das zurückgelehnte, besonnene, entspannte ja auch Schreiben, das mit dem Individuum viel zu tun hat, dass das so sehr zurücktritt, das ist bedauerlich, auch in gewisser Weise logisch, aber doch eben auch schade. Man könnte beinahe auf die Idee kommen zu sagen, das Schreiben von Briefen könnte eine Art Praxis der Achtsamkeit sein und viele dieser Vokabeln benutzen, die heute wieder neu entdeckt werden.
Viele sagen ja auch, ich habe ja eigentlich inhaltlich nichts mehr zu schreiben, weil viele Informationen ja schon über andere Medien ausgetauscht worden sind.
Aber gerade Briefe oder in kleinerem Format auch Postkarten sind doch eine Möglichkeit, die zwischenmenschlichen Beziehungen in neuer Weise anzusprechen. Nicht nur Informationen auszutauschen, sondern sich über das zu verständigen, was der andere einem bedeutet oder einer bedeutet. Und dieses, glaube ich, das lässt sich im Medium, das man sonst alltäglich immer nutzt, nur schwer tun.
Von Goethe stammt das Zitat: Schreibe nur, wie du reden würdest, und so wirst du einen guten Brief schreiben. Also wenn man diesen Ratschlag beherzigt, dann könnte ja jeder von uns einen guten Brief schreiben. Sind denn mit der Seltenheit von Briefen auch die Ansprüche gestiegen?
Das ist vielleicht tatsächlich so, denn gehen Sie davon aus, Sie finden plötzlich einen langen und geschriebenen Brief vor sich, dann werden Sie vielleicht zunächst verblüfft sein, aber andererseits dann umso neugieriger lesen. Und tatsächlich möchte man natürlich dann dort etwas finden, was andernorts in Medien nicht so vorkommt. Vielleicht tatsächlich das, was Goethe da beschreibt. Schreiben Sie, wie Sie sprechen. Das klingt trivial, ist es aber, glaube ich, nicht. Sondern wenn man sich seine eigenen Texte mal laut vorliest, merkt man, sie wirken ganz anders. Und mitunter klappert ein Text auch viel mehr. Er wirkt nicht so, wie man ihn eigentlich gerne lesen oder hören möchte. Und man fängt neu an, daran zu arbeiten. Das tatsächlich das gute Briefe schreiben, das schöne Briefe schreiben, das ist eine hohe Kunst und die will geübt sein.
Wann ist es eigentlich passiert, dass Briefe schreiben aus der Mode gekommen ist?
Es ist sicher so, dass im Zuge der Einführung der elektronischen Medien, vor allem der E-Mail, später dann auch der Social-Media-Formen, das Schreiben langer Briefe eher ungewöhnlich geworden ist. Und in diesem Zusammenhang ist das Schreiben von Briefen natürlich etwas Antiquiertes, etwas, das langatmig wirkt. Aber gerade darin liegt, um es wieder neudeutsch auszudrücken, natürlich auch ein Vorgang der Entschleunigung, der sehr schön sein kann.
Hat die Entwicklung auch etwas mit dem Verlernen des Handschriftlichen zu tun?
Wenn Sie heute lange Weihnachtskarten oder so etwas schreiben, merken Sie, dass die Hand das so nicht mehr gewöhnt ist. Es ist tatsächlich vielleicht nicht ein Verlernen, aber es sich doch abgewöhnen und es umgewöhnen. Und ich glaube, dass wir es allerdings leicht wieder aktivieren könnten, das Schreiben mit der Hand.
Ich habe schon gesagt, Sie sind Herren über zahllose Briefe. Was können wir denn von den Literaten und Briefeschreibern der vergangenen Jahrhunderte lernen?
Vor allem, dass sie alle Medien und alle Formen, kurz, lang und ganz kurz, immer gerne genutzt haben. Goethe war ein Meister der kurzen Notizen. Da teilt er mit, was er gerade tun möchte. Wir haben zum Beispiel hier im Deutschen Literaturarchiv Telegramme von Marlene Dietrich, wo sie kurz mitteilt, was sie beschäftigt hat. Jedes Medium scheint da so seine eigene Ausdrucksweise mit sich zu bringen. Auf der Postkarte kürzer, präzise, vielleicht unter Bezugnahme auf das Bild auf der Karte, im Telegramm, im Telegrammstil und im Brief dann eben länger.
Ein Plädoyer für das Briefeschreiben war das von der Leiterin des Marbacher Literaturarchivs, Sandra Richter. Durch die Digitalisierung schreiben wir weniger Briefe und die Fotografie hat dadurch quasi ihre Unschuld verloren. Am Computer nachbearbeitete Fotos sind heute nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Auch wenn es nur um den Einsatz eines Filters geht, um das Fotografierte besser auszuleuchten oder die Farben kräftiger erscheinen zu lassen. Auf vielen Fotos, die in den sozialen Netzwerken herumgeistern, ist also eine mehr oder weniger stark geschönte, jedenfalls manipulierte Realität zu sehen. Auch die Künstlerin Beate Gütschow arbeitet gerne mit digitaler Bildbearbeitung. In Berlin ist ihr jetzt eine Ausstellung gewidmet. Carsten Probst berichtet.
Großformatig wie Gemälde sind die Schwarz-Weiß-Fotografien von Beate Gütschow, die derzeit an den weißen Wänden der Berlinischen Galerie prangen. Beeindruckende, fast menschenleere Stadtlandschaften, arrangiert wie monumentale Bühnen, die wie pessimistische Metaphern der Gegenwart wirken. Für die Ruinen der Moderne, wie anonyme, aufgegebene Vorstädte, in denen die Zukunft abgewrackt wird und sich das terroristische Unheil unserer Tage zusammenbraut. Allein, es sind gar keine Fotografien, zumindest nicht im engeren Sinn des Wortes. Und Beate Gütschow sagt sogar von sich, dass Fotografie sie in ihrer künstlerischen Entwicklung nie interessiert habe.
Mich interessiert dieses Verhältnis von Bild und Abbildung. Und merkte, mit Photoshop kann ich da sofort einsteigen und es ist wunderbar. Und so ist es bis heute eigentlich, dass mich mediale Entwicklungen interessieren und dann zu neuen Arbeitsgruppen bringen.
Die modernen Stadtansichten, aber auch die Landschaftsfotografien, die die Berlinische Galerie derzeit ausstellt, zeigen keine realen Orte. Sie sind am Bildschirm zusammengesetzt aus zahllosen Einzelbildern, die Gütschow auf ihren Reisen aufgenommen oder im Internet vorgefunden hat. Collagen, denen man das Kollagierte, dank Photoshop nicht anmerkt. Vorbild für diese Bildserien sind die ebenfalls stets fiktiven Ideallandschaften in der europäischen Malerei des 18. Jahrhunderts, die den Betrachter ebenfalls mit maximaler Realistik ihrer Oberfläche anlocken wollten, aber eigentlich Metaphern für Ideale und Ideologien waren.
Mir ging das schon um sowas wie den Betrachter erst ins Bild reinnehmen, um ihn dann rauszuwerfen. Und dafür braucht es halt gewissermaßen auch eine Überwältigung. Und die findet natürlich nicht statt, wenn man so ein DIN-A4-Blättchen vor sich hat.
Formuliert Beate Gütschow heute ihren ganz gegenwärtigen Ansatz, historische Repräsentationen von Orten und Räumen zum Ausgangspunkt für ihre Bildstrategien zu wählen. In ihrer aktuellen Serie von Arbeiten widmet sie sich Gärten oder Parks, die von hohen Umfriedungen umgeben sind und wie alte Klostergärten wirken. Auch hier gibt es einen Rückbezug auf historische Vorbilder, in diesem Fall der mittelalterlichen Buchmalerei, in der solche Naturansichten oftmals nicht zentralperspektivisch dargestellt waren. Fotografische Bilder ohne Zentralperspektive, bei denen also Hintergrund und Vordergrund von schräg oben wie auf gleicher Ebene zu sehen sind, sind eigentlich nur durch technische Manipulation möglich. Sie widersprechen jedenfalls dem vermeintlich natürlichen Sehen, das die Fotografie mit ihren Kameralinsen imitiert. Gerade aber das bildet für Beate Gütschow den entscheidenden Punkt.
Ich glaube auch, dass das zentralperspektivische Sehen ja auch eine Weltanschauung ist. Also da ist auf einmal der Mensch im Mittelpunkt und es gibt wohl eine Perspektive, aus der man schaut und die möglicherweise die maßgebliche ist. Und das Interessante an einer Nicht-Zentralperspektive ist, also zum Beispiel an einer Parallelperspektive, dass die Gegenstände, egal von wo man guckt, eigentlich gleich aussehen. Und das war was mir vorher nicht klar war.
Die sogenannte Fotogrammetrie, die das digitale Tool hinter dieser Bildtechnik ist, kennt man aus dem Alltagsgebrauch, von den Stadtansichten etwa bei Google Maps, bei denen man sich in die Straßen zoomen und Häuser von allen Seiten betrachten kann und die auch für das autonome Fahren von Autos essentiell ist. Beate Gütschow geht also auch bei dieser Werkgruppe wieder von einer Technik aus, die nur vordergründig Bilder produziert, eigentlich jedoch von einem unsichtbaren, totalitären Regime der Datenverwaltung getragen wird. Das Schöne an Beate Gütschows Bildern ist stets, dass der Schrecken in ihnen nicht sichtbar ist.
Carsten Probst war das über Fotoserien von Beate Gütschow in der Berlinischen Galerie. Eine junge Frau versucht, einen Bahnhofsvorsteher zu verführen. Sie küsst ihn, er ist also abgelenkt und dadurch unterläuft ihm ein Fehler, der zu einem schweren Unfall führt. Bei den Ermittlungen pocht der Bahnhofsvorsteher auf seine Unschuld und er wird durch die Falschaussage der jungen Frau entlastet. Aber die kann mit ihrer Schuld nicht leben und als sie sich umbringt, da steht auch er vor der Entscheidung Flucht, Gefängnis oder Suizid. Ödön von Horváth hat in seinem Stück Der jüngste Tag 1937 Fragen nach der Schuld von Menschen aufgeworfen, deren Tun oder Nichtstun, ohne dass sie das wollen, schlimme Folgen für andere hat und letztendlich auch für sie selbst. Ein New Yorker Theater hat das Stück jetzt in einer neuen Fassung auf die Bühne gebracht oder besser gesagt in eine historische Exerzierhalle. Andreas Roberts.
Wie Bauklötze eines Riesenbabys sehen die zwei massiven, aber bewegbaren Bühnenobjekte aus. Ein überdimensionaler Brückenbogen und ein zweistöckiger großer Klotz, der als Bahnhof dient. Beide aus roher Spanplatte gezimmert. Dagegen wirken die Menschen in Paul Steinbergs beeindruckender Bühne klein und bedeutungslos. Dunkle Tannenbäume sind überall in der riesigen Halle verteilt und atonale Blasmusik setzt eine düstere, österreichische Atmosphäre. Das Licht ist oft schal und kalt und immer wieder kriecht Nebel über den ansonsten schwarzen, glatten Boden. In Richard Jones' Inszenierung von Horváths Judgment Day, wie der jüngste Tag hier heißt, werden viele Klischees bedient, die so mancher Amerikaner über die deutsch-österreichische Provinz haben mag. Neben den großen Bühnenelementen weiß Jones, der eigentlich von der Oper kommt, vor allem auch Licht- und Soundeffekte einzusetzen. Zum Beispiel, wenn der Expresszug durch den Bahnhof der kleinen Stadt rast, in der das Stück spielt, lässt der Regisseur gleißendes Licht unter ohrenbetäubendem Lärm an der Holzfassade entlang sausen. Die Köpfe der Schauspielerinnen und Schauspieler werden dadurch wie willenlos gegen die Wand gepresst. Angesichts dieser Mächte versteht man, dass die Bewohner des Ortes dem Gefühl völliger Bedeutungslosigkeit nur ihre kleine, spießige Welt des Geredes und des Tratsches entgegenzusetzen haben. Der Stationsvorsteher Thomas mit seiner Eifersüchtigen aus der Sicht der Leute zur alten Ehefrau, ihr seltsamer Bruder, der Apotheker, die lebenslustige Wirtshaustochter Anna und deren Verlobter, der Metzger aus dem Nachbardorf. Eifersucht, Missgunst, Neid, dieses Fass in Horvaths vorfaschistischer Gesellschaft wird durch einen flüchtigen Kuss, den Anna Thomas gibt, zum Überlaufen gebracht. Der abgelenkte Stationsvorsteher verpasst ein Signal zu setzen, der Zug entgleist und 18 Menschen sind tot. Die Bühnenelemente schnellen in den hinteren Teil der Halle, die in blutrotes Licht getaucht wird, während sich zwischen ihnen zerbrechlich die Masse der Dorfbewohner bewegt. Der äußeren Katastrophe folgen Verschleierung, Meineid, Schuld und Gewalt. Horvaths Parabel zeigt eine dumme und sensationslustige Gesellschaft, die sich selbst nicht reflektieren kann. Dramatiker Christopher Schinn hat in seiner klugen, auf die knappen Dialoge reduzierten Fassung auf Horvaths einfache Sprache gesetzt, die im Amerikanischen überraschend gut funktioniert. Die Sätze sind kurz, mit viel Raum dazwischen. Die Schauspieler spielen alle mit großen, überzogenen Gesten wie in einem Stummfilm. Das passt gut zum Bühnenbild und der düsteren Untergangsstimmung im Stück, denn es geht weder bei Horvath noch bei Schinn um Naturalismus, sondern um die Allegorie einer verrohten Gesellschaft, die durch ihre eigene Sensationsgier zum Katalysator von Gewalt und Schuld wird. Jones' beeindruckender Opernstil hat allerdings auch einen Preis. Der Regisseur schafft es nicht, ein Gefühl für die Figuren herzustellen. Die Schauspieler machen ihre Sache zwar gut, können aber nicht wirklich glänzen, zu gewaltig ist die Maschinerie um sie herum. Da bräuchte der Text doch größere Sprachgewalt, um ein Gegengewicht zu setzen. Trotzdem passt Ödön von Horvaths Stück gut in die hiesige Theaterlandschaft und hat im aktuellen politischen Klima einiges zu sagen. Denn es kritisiert auf sehr genaue Weise die Dynamik einer Gesellschaft, die ihren inneren Kompass verloren hat und stattdessen geradezu besessen ist von Schlagzeilen, Twitter-Meldungen und der Jagd nach den Schuldigen, ohne sich selbst je in Frage zu stellen.
Andreas Roberts war das über eine neue Version von Ödön von Horvaths Stück »Der jüngste Tag« in New York. In Los Angeles werden am 9. Februar nächsten Jahres die Oscars vergeben. Jetzt ist schon eine Vorentscheidung gefallen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Ja, und die fiel so aus, kein Oscar für den Systemsprenger. Das steht seit gestern Abend fest, denn der Film von einem schwer erziehbaren Mädchen von Nora Finkscheid blieb als deutscher Beitrag im Rennen um den Auslands-Oscar bei der Vorauswahl auf der Strecke. In die nächste Runde gelangen nun von 91 eingereichten Filmen aus 91 Ländern 10. Darunter der Beitrag Parasite aus Südkorea, Les Miserables aus Frankreich, Leid und Herrlichkeit aus Spanien sowie der Film Land des Honigs aus Nordmazedonien. Die Oscar-Nominierungen für alle Sparten werden am 13. Januar bekannt gegeben. Dafür aber ein Preis für die Schriftstellerin Ursula Krechel. Sie hat für ihr literarisches Lebenswerk den Jean-Paul-Preis erhalten. Die Autorin habe die deutschsprachige Literatur bereichert und verändert, hieß es zur Begründung. Ihr Werk sei Ausdruck einer ganzen Generation. Krechel gilt als eine der ersten feministischen Autorinnen in Deutschland. In ihrem jüngsten Roman widmet sie sich dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur und der nachwirkenden Ideologie des sogenannten Dritten Reiches. Ein auf 5 Jahre angelegtes Projekt will die Rolle Berlins in der deutschen Kolonialgeschichte beleuchten. Das meldet die FAZ heute. Start dafür ist im Januar. 3 Millionen Euro gibt es von der Berliner Kulturverwaltung und vom Hauptstadtkulturfonds. Geplant sind Ausstellungen, ein jährliches Kulturfestival und eine Online-Karte mit Erinnerungsorten des deutschen Kolonialismus in der Hauptstadt. Und Quedlinburg feiert seinen Welterbetitel, den die Stadt im Harz seit genau 25 Jahren innehat. Am 17. Dezember 1994 wurde Quedlinburg von der UNESCO ausgezeichnet als Sinnbild mittelalterlicher Fachwerkstätte. Damals waren Teile der historischen Altstadt dem Abriss näher als dem Erhalt. Heute sind von den fast 2100 Fachwerkhäusern aus 8 Jahrhunderten 65% saniert. Möglich wurde das unter anderem durch kommunale Eigenmittel und private Spender.
Vielen Dank, Antje Allroggen. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die neuen Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.